Nur noch wenige Tage. Alle Tickets sind verkauft, die Warteschlangen werden immer länger. Noch ein letztes Mal eins der berühmtesten Museen der Welt bewundern.
Das weltberühmte Pergamon-Museum befindet sich auf der Museumsinsel in Berlins Mitte, die Teil des UNESCO-Welterbes ist. Es zählt mit jährlich über 1 Million Besuchern zu den beliebtesten Museen in Berlin und ist vor allem für seine großen architektonischen Rekonstruktionen bekannt.
Für 3,5 Jahre wird das gesamte Pergamon-Museum geschlossen. Der Pergamon-Altar selbst ist bereits seit 9 Jahren nicht mehr zu sehen. Er gehört zum Bauabschnitt A und soll ab 2027 wieder zugänglich sein. Das gesamte Haus jedoch ist erst 10 Jahre später wieder geöffnet, 2037. Der Audioguide erklärt, was alles dazugehört.
Heute befinden sich unter dem Dach des Pergamon-Museums 3 bedeutende Sammlungen. Die Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst.
14 Jahre, bis das Gesamtkunstwerk wieder zu bewundern ist. Wie kann es nur dazu kommen, dass ein weltberühmtes Museum derart baufällig wird? Barbara Große-Rode, Architektin im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, wird die Sanierung verantwortlich begleiten.
Dieses Haus ist im Zweiten Weltkrieg stark zerstört worden und es ist dann peu à peu wirklich, man muss sagen, stückchenhaft repariert worden. Es ist nie grundlegend saniert worden. Der gesamte Baubestand und gar die technischen Anlagen waren wirklich in einem Zustand und sind es ja noch in B, der wirklich gefährdend ist. Und wir müssen dieses Gebäude seinem Wert angemessen zukunftsfit machen.
Wir steigen gemeinsam hinab in die Tiefen unter dem Museum. Risse, Wölbungen, selbst Laien sehen, da muss Hand angelegt werden.
Das sind genau die Bereiche, die oben ganz kritisch sind, nämlich der Bereich unterm Ischtar-Tor, unterm Markttor von Milet. Also auf der einen Seite extrem anspruchsvolle und erschütterungsreiche Arbeiten müssen hier unten durchgeführt werden und gleichzeitig werden wir die Kunst im Haus haben. Also das wird wieder eine Baustelle, die uns, glaube ich, nochmal mehr Herausforderungen schenkt als der Bauabschnitt A.
Das Pergamon-Museum war lange das meistbesuchte Museum Deutschlands und hatte, auch als der Altarbereich geschlossen war, über 800.000 Besucher im Jahr. Der Einnahmeverlust für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beläuft sich auf 4,4 Millionen Euro. Die Sanierung kostet die Steuerzahler über 1,2 Milliarden. Ist die Grundsanierung wirklich unumgänglich?
Der Umfang war alternativlos. Wir haben es hier mit einem Museumsbau zu tun, der denkmalgeschützt ist. Wir haben es mit einem Gebäude zu tun, hier insgesamt mit der Insel, mit einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und wir haben es mit einem einzigartigen Haus zu tun, mit einem einzigartigen Museum, einem Museum der Großarchitekturen, der Weltkultur.
Also hätte nicht eine Nummer kleiner gehen können?
Nein, das kommt darauf an, was Sie mit Nummer kleiner meinen. Dieses Haus hat einfach von seiner Geschichte und von seinem Wert einen bestimmten Anspruch. Und diesen Anspruch müssen wir mit unseren Bauarbeiten, mit der Grundinstandsetzung erfüllen.
Betroffen davon sind vor allem die Besucherinnen und Besucher, aber auch das Team, das dieses Museum betreut. Die Direktorin des Vorderasiatischen Museums, Barbara Hellwing, treffe ich in einer Abstellkammer vor dem Ischtar-Tor. Sie hat, wie ihre Mitarbeiter, kein Büro im Haus. In der Kammer hocken wir auf Klappstühlen zwischen Kartons, einem kleinen Gabelstapler und alten Regalen mit sehr viel Kram. Der Lichtschalter stammt garantiert noch aus DDR-Zeiten. Aber das ist kein Grund, ein Museum zu schließen. Ich bitte Barbara Hellwing um die aus ihrer Perspektive 4 wichtigsten Gründe, warum die Bauarbeiten so lange dauern.
Der erste, der Baugrund. Das Museum steht auf einem ungeeigneten Baugrund. Das ist die Kurzfassung. Das Museum ist außerdem auch ein außergewöhnlich schweres Gebäude. Und die Kombination aus einem Baugrund, in dem eine tiefe Eiszeit rinne steht, die jetzt nur von einer Brücke überbrückt wird, die tatsächlich aus Beton ist, der schon über 100 Jahre alt ist. Und wenn Sie den Zustand der Berliner Brücken kennen, dann wissen Sie, dass 100 Jahre wirklich eine lange Zeit für eine Betonbrücke sind. Der Zustand macht es notwendig, unter diesem Gebäude diese Kolkbrücke, nennen wir sie, zu erneuern. Das ist also Punkt 1, ein prinzipiell damals schon ungeeigneter Baugrund, der abgefangen wurde und der jetzt erneuert werden muss. Das führt dann gleich zum zweiten, nämlich das ist Bauen im Denkmal. Das heißt, alles, was wir hier machen, ist mit dem Denkmalamt abzusprechen, ist auch schon abgesprochen in großen Teilen, aber braucht natürlich bestimmte Maßnahmen, um diesen Denkmalcharakter auch zu erhalten. Auch das kostet Zeit. Der dritte große Grund ist, dass wir ein neues Gebäude hinzubekommen. Das zählen wir jetzt mit zum zweiten Bauabschnitt. Das ist der sogenannte vierte Flügel. Der war tatsächlich seit den Plänen von Alfred Messel 1907 war der eigentlich angedacht. Und wenn Sie draußen in den Ehrenhof schauen, dann sehen Sie rechts und links auch die Narben oder die Marken, wo er eigentlich hätte gebaut werden sollen. Er wurde dann aus Kostengründen nicht mehr fertiggestellt oder gar nicht mehr angefangen zu bauen. Und diesen vierten Flügel, den möchten wir aber zusammen mit der Renovierung des Hauses, wird dieser vierte Flügel errichtet werden. Und er wird dann die beiden Kopfsäle entlang des Kupfergrabens mit einem großen Bauwerk verbinden. Und noch ein Grund ist auch die Fertigstellung der sogenannten archäologischen Promenade. Da handelt es sich um einen unterirdischen Zugang zu allen Museen auf der Museumsinsel, also eine ganz große unterirdische Baumaßnahme, die auch wieder unter diesen bestehenden Häusern durchgeführt wird, die in weiten Strecken jetzt auch schon vorgetrieben ist oder teilweise auch schon sich der Fertigstellung nähert. Ziel dieser archäologischen Promenade ist es, dass man möglichst zügig als Besucher, als Besucherin von unten sich den Häusern nähern kann und sich dann entscheidet, man geht jetzt diese Treppe rauf, damit man vorm Ischtar-Tor steht, oder man geht jene Treppe rauf und besucht die Nofretete. Mhm. Und das ist also ein großes System unterhalb aller Museen und das ist natürlich auch entsprechend schwierig durchzuführen.
Barbara Hellwing und ihre Mitarbeiter räumen das Museum erst einmal aus. Das Ischtar-Tor, die Prozessionsstraße und das Markttor von Milet aber sind fest verwachsen mit dem Haus. Genau wie der Pergamon-Altar. Dieser Kampf der Götter und Giganten, der seit 2200 Jahren die Menschen fasziniert. Nie seien sich Gott und Menschen so nahe gekommen, schwärmt der Autor und Dichter Gerd Falkner in seinen Pergamon Poems. In diesem Teil des Museums ist schon länger die Sanierung des Hauses in vollem Gange. 150 Bauleute arbeiten dort momentan. Barbara Hellwing.
Die Arbeiten in diesem Raum, in dem der Pergamonaltar steht, die dauern ja nun schon, ich glaube, ein gutes Jahrzehnt an. Das begann also tatsächlich deutlich vor meiner Zeit. Und es geht jetzt auf die Zielgerade zur Wiedereröffnung 2027. Und in diesem Zuge ist in dem Raum auch schon sehr viel geschehen, also an den großen Bauarbeiten, währenddessen der Pergamonaltar versteckt und eingehaust war. Und so nach und nach wird dort geöffnet. Das heißt, immer wenn wir etwas mit Führungen auf der Baustelle zu tun haben oder so, kann ich auch sehen, dass es dort Fortschritt gibt. Es ist das, die Antikensammlung, die natürlich die Verantwortlichkeit hat für den Pergamonaltar, aber die Kollegen würden sicher zustimmen, dass man jetzt nach und nach eben sieht, wie Figur für Figur dort hinter der Verhüllung hervortritt.
Als der Pergamonaltar für das Publikum geschlossen wurde, traf ich am letzten Öffnungstag eine 94-jährige Dame, die mir etwas wehmütig zu verstehen gab, dass sie diesen Altar nie wiedersehen würde.
Also ich liebe sehr das Markttor von Milet und dann die Prozessionsstraße mit dem Ischtar-Tor. Das sind meine Liebsten.
Ich selbst werde auch fast 80 sein, wenn ich all diese Schätze wieder besuchen kann. Und wie mir geht es vielen Menschen. Hoffen wir, dass wir die Wiedereröffnung noch erleben werden.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.